Und wer keinen Ort hat, hat keinen Platz und damit ist wieder unter, also indirekt die Vernichtung in den Raum gestellt.
So als mögliche Lösungsperspektive, die gar nicht ausgesprochen werden muss, sondern einfach latent in der Konstruktion da ist. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, also weil wir es hatten links und rechts, also diese Figur des Dritten hat man auch im linken Antisemitismus oder ich sage immer im Antisemitismus von links, um auch zu vermeiden, zu sagen, dass der linke Antisemitismus spezifisch wäre oder die gesamte Linke antisemitisch wäre, sondern es wird im Prinzip auf antisemitische Argumentationsstrukturen von links zurückgegriffen, wie es auch von links, von rechts und von der Mitte gemacht wird. Und im Antisemitismus von links ist eben das Spezifische, dass es immer in bestimmte Argumentationsstrukturen eingebettet wird. Meistens wird die Judenfrage über den Antisemitismus-Vorwurf eingeführt. Also das heißt, in den Texten von links wird dann behauptet, dass es einen Antisemitismus-Vorwurf an die Linken gäbe. Und dann wird versucht, sich davon wegzuargumentieren. Da wird dann gesagt, so ein Beispiel, zum Beispiel aus der Roten Fahne, aus den 2000er Jahren, den Antisemitismus, also hat es gegeben. Also das Argument ist im Prinzip, ja, man leugnet nicht Antisemitismus, sondern Antisemitismus hat es gegeben, aber eben nur bei bestimmten Gruppen, nämlich im Nationalsozialismus und eben nicht bei den Linken. So wird meistens die Judenfrage eingeführt. Und dann wird die eigene Gruppe als die Leute, die im Widerstand waren, die eigentlich, also die werktätige Gruppe wird dann konstruiert als die Gruppe, die gegen den Antisemitismus gekämpft hat und die eigentlichen Opfer waren. Also das heißt, Juden werden dann im Prinzip die Vernichtung der Juden im Nationalsozialismus wird so als, ich will nicht sagen Kollateralschaden, aber also letztlich abgewertet und das werktätige Volk wird aufgewertet und dann findet sehr oft eine Solidarisierung im Prinzip und eine Täter-Opfer-Umkehr statt. Also das heißt, man solidarisiert das werktätige Volk, das wird dann adressiert als das sich wehren muss und das sich vereinigen muss für ein nationales, so ist auch die Semantik, und nationales und soziales Deutschland in dem Falle. Und die werktätige Gruppe solidarisiert sich dann mit allen Werktätigen, auch in werktätigen Völkern, in Palästina beispielsweise, aber in Israel wird so ein werktätiges Volk nicht adressiert. Also Israel ist immer sehr homogen als Täter konstruiert. Also das heißt, Israel, da gibt es keine Ausbeuter und Ausgebeuteten. Also jetzt in dieser Argumentation, da gibt es keine Heterogenität, sondern Israel ist im Prinzip, wird adressiert als Supermacht, als Hyperimperialist, also immer als besonderer Kapitalist, ohne eben diese gesellschaftlichen Differenzierungen. Und dann wird sich mit Solidaritätsgruppen wie eben dem irakischen Volk, also so ist die Semantik, dem palästinensischen Volk solidarisiert. Also das heißt, die werden als Völker adressiert, nicht nur als werktätige Völker, sondern eben also auch als ethnisch adressierte Völker, weil es heißt nicht nur das werktätige palästinensische Volk, sondern im Prinzip es heißt das palästinensische Volk, das irakische Volk. Also das heißt, da wird im Prinzip eine ethnische und Länderkategorie mit dem werktätigen Volk fusioniert. Also das ist so typisch für den linken Antisemitismus, dass man zwar versucht, die ethnische Konstruktion zu vermeiden, aber sie einholt, indem man im Prinzip also die Volksbezeichnung an eine Ethnie knüpft oder an ein Land beispielsweise knüpft. Also das heißt, das irakische Volk wird homogen konstruiert, das palästinensische Volk wird homogen konstruiert und das israelische Volk, das ist etwas, was sich selbst zersetzt in den Konstruktionen, was eigentlich kein richtiges Volk ist, was ein Staat aus der Retorte ist. Also so wird Israel und als Israel als quasi jüdisches und eigentlich kein Volk sein, das konstruiert. Also das heißt, das Spezifische im linken Antisemitismus, man geht aus von dem Antisemitismusvorwurf, versucht den von sich zu weisen und macht dann im Prinzip in der Gegenwart eine Täter-Opfer-Umkehr und eine Solidarisierung eben mit angeblich richtigen Völkern, die auch wieder also eine Fusion aus ethnischen und Klassenvolk sind. Und ich sage immer, wenn das wirklich eine klassentheoretische Argumentation wäre, dann bräuchte ich nicht das palästinensische Volk, sondern müsste ich im Prinzip immer differenzieren, also zwischen einer, wenn ich jetzt von zwei Klassen ausgehe, zwischen einer ausgebeuteten und einer ausbeutenden Klasse. Also, aber diese Argumentationen sind einfach nicht strikt klassentheoretisch, wenn sie auf antisemitische Argumentationsmuster zurückgreifen.
Das ist jetzt dann quasi ein Beispiel für ein antisemitisches Argumentationsmuster. Was wäre ein anderes? Also jemand, der das jetzt noch nie gehört hat, heute zum ersten Mal was von Argumentationsmustern hört. Was ist das? Wie kann man sich das überhaupt vorstellen?
Also, sagen wir mal rechts, links. Ja, es ist wahrscheinlich sehr kompliziert. doch irgendwie kompliziert und doch auch einfach. Also ich nehme mal ein Beispiel, also einer meiner in Anführungszeichen Lieblingstexte. Adorno, der Giftpilz der Gemeinschaftszersetzung. Das ist ein Text, der auch in den 2000er Jahren in der Deutschen Stimme erschienen ist, die NPD-Parteizeitschrift, und also ein dient ganz gut für ein klassisches Argumentationsmuster. Dort wird nämlich Adorno und die gesamte kritische Theorie als die jüdisch zersetzende Gruppe, die auch finanziert ist, also Finanz und Geld spielt da auch immer eine Rolle, dargestellt, die eigentlich die moralisch integrierte Gemeinschaft der Deutschen zersetzen würde. Einerseits eben über ihr kritisches Gedankengut und über das permanente Erinnern, dass es eben nicht mehr möglich ist, sich zu identifizieren, unbeschädigt mit einer deutschen Nation. Also das heißt, die jüdische Gruppe wird immer als die Gruppe, die den Finger in die Wunde legt, die keine unbeschädigte Identitäts- und Identifizierung möglich macht, dargestellt. Und also in diesem Text wird im Prinzip dann beschrieben, dass also Adorno so der Vorreiter und das Symbol für die kritische Theorie und für die gesamte 68er-Generation wäre, für die Intellektuellen, die permanent daran arbeiten, die deutsche, moralisch integrierte und natürlich homogene Gemeinschaft zu zersetzen. Die Gemeinschaft wird als Opfer konstruiert. Also hier hat man wieder so das Opfer, die auf der anderen Seite die Sieggruppe, die Täter, die den Finger in die Wunde legen. Und dann hat man immer noch dieses Argumentationsmuster, abstrakt würde ich sagen, Identität, Nicht-Identität. Also das heißt, die Wir-Gruppe, die Gemeinschaft wird als moralisch integrierte Identität homogen beschrieben, die Deutschen. Und auf der anderen Seite steht Adorno als Giftpilz für einerseits hinterlistig, also da wird auch so diese Giftpilz-Metapher benutzt, die man auch schon in nationalsozialistischen Kinderbüchern gefunden hat, also die dort präsent sind, wo Kinder darauf hingewiesen werden, nehm dich in Acht vor dem Giftpilz Jude, denn also eine Hinterlistigkeit und eine Tarnung wird denen als Strategie unterstellt und gleichzeitig wird die Gruppe als in sich nicht, als Nicht-Identität dargestellt, eine, die sich selbst zersetzen würde. Also im konkreten Fall, im konkreten Text wird dann die Ideologie von Adorno beschrieben, die Anhänger produziert hätte, die dann sich selbst gegen Adorno gewendet haben. Also das heißt, eine linke Studierendenschaft und Revoluzzer-Studierendenschaft in diesem Text, die dann auch sich gegen Adorno gewendet hatten und dann in diesem Text, ja, Adorno ist dann an den Folgen seiner selbst gezüchteten Ideologie sozusagen gestorben, so ist die Deutung. Und dagegen setzt man die moralisch integrierte Gemeinschaft, die auch heute so eine andere Ideologie, mit einer anderen Ideologie verknüpft ist, also gegen diese 68er-Ideologie versucht man die sogenannte Dresdner Schule, eine neue Rechte, auch ethnopluralistisch organisierte Ideologie zu stellen. Also so funktioniert zum Beispiel so ein Argumentationsmuster jetzt ganz konkret an einem Text, wo man alle Strukturen des Antisemitismus, Gemeinschaft, Gesellschaft, Opfer, Täter, Identität, Nicht-Identität drin hat und die dann eben am konkreten Beispiel so beschrieben wurden. Also das wäre ein Punkt. Ich will vielleicht noch eine kurze linke Argumentation aus dem Globalisierungskrieg kritischen Spektrum. Und da will ich auch sagen, also die ist eben publiziert in dem globalisierungskritischen Spektrum und das ist einfach eine, jetzt unabhängig von dem Spektrum, eine spezielle, ein spezielles Argumentationsmuster. Dort redet man, was typisch ist. Dort ist ein Text, in dem die Situation auch in Nahost beschrieben wird. Und dort werden die Leute als einfaches Volk, also Palästinenser, Palästinenserinnen als einfaches Volk, als Hirten und als ganz harmloses Hirtenvolk beschrieben. Und es wird in dem Text dazu aufgerufen, dass Europa jetzt mal schön hinhören sollte und hinhören muss. Um später nicht zu sagen, wir haben von nichts gewusst. Und da wird Israel im Prinzip als Täter dargestellt, der die einfachen Hirten und einfachen Völker, die alle ganz harmlos sind, an ihnen einen Genozid, also so ist die Semantik, einen Völkermord verüben würde und es wird im Prinzip dasselbe machen würden, was die was Nationalsozialisten mit ihnen gemacht haben, aber das eigentlich besser wissen müssten. Und der Text, also so ist die Grundstruktur, und der Text endet dann damit, dass gesagt wird, jetzt sind es noch keine Terroristen, also sondern sind es noch einfache Hirtenvölker. Aber man weiß nicht, was kommen wird. Also man würde es verstehen aus der Perspektive des Textes, wenn die einfachen, harmlosen Hirten dann mal Selbstmordattentäter wären. Also das heißt, die Transformation vom einfachen Hirtenvolk, dem palästinensischen Volk, zu Selbstmordattentätern wird hier legitimiert sozusagen. Also, und da haben wir auch wieder von den Argumentationsmustern eine Gemeinschaft, die einfachen, nicht differenzierten Völker, die irgendwie kleinräumig und meistens nicht staatlich beschrieben werden und als einfache Natur, nicht unbedingt immer Naturvölker, aber so die einfachen, auch eben ethnische Völker beschrieben werden. Und auf der anderen Seite hat man im Prinzip entweder die böse Gesellschaft, den bösen Repressionsstaat. Und damit will ich nicht sagen, dass man Repression, Staatlichkeit, Nationalismus, Nationalstaat also nicht kritisieren kann, aber anders. Also das heißt, hier wird einfach nicht differenziert. Hier wird tatsächlich Israel als so prototypischer Staat genommen. Ich finde ganz interessant, dass man ja auch von Israel-Kritik spricht, aber jetzt nicht von Frankreich-Kritik oder von Österreich-Kritik. Also das scheint irgendwie was sehr Spezielles zu sein. Und dass hier wieder Gemeinschaft und Gesellschaft konstruiert wird. Opfer sind es das einfache Volk und Täter ist im Prinzip hier Staat und Gesellschaft. Und das einfache Volk ist eben sehr identisch, da gibt es keine Unterschiede. Und also auf der anderen Seite die Gesellschaft, die sind im Prinzip nicht identisch und werden eigentlich nicht als richtiges Volk im Prinzip anerkannt. Also das sind vielleicht jetzt irgendwie so ein kurzes Spektrum an Argumentationsmustern, dass man irgendwie sieht, die Muster sind irgendwie ähnlich und es geht immer eigentlich darum, also wenn es um den Nahostkonflikt geht, dann geht es eigentlich immer darum, eine Täter-Opfer-Umkehr oder eine Täter-Opfer-Infragestellung vorzunehmen. Und entweder man arbeitet eben an dem Täterstatus in der Gegenwart, dass man eben sagt, okay, Israel und Juden sind eben die Täter von heute dürften das eigentlich nicht, also so mit einer moralischen Kommunikation. Oder man versucht an ihrem Opferstatus in der Vergangenheit zu arbeiten und zu relativieren. Also zum Beispiel zu sagen, naja, die eigentlichen Opfer waren die Werktätigen, oder zu sagen, Juden hätten mit Nazis zusammengearbeitet. Also das heißt, entweder versucht man am Opferstatus in der Vergangenheit zu arbeiten oder eben am Täterstatus heute. Der Täterstatus, entweder man sagt eben, also in diesen Argumentationen, wären heute im Prinzip Täter, oder sie würden halt den Finger in die Wunde legen und uns nicht identifizieren lassen. Also sie wären die ewigen Erinnerer an den Nationalsozialismus. Also das sind so die Grundkonstruktionsmuster. Also, Punkt.
Okay.
Ja.
Das waren jetzt so Argumentationsmuster, was in der Linken vorkommen.
Also Dieses Beispiel mit den Werktätigen, ja. Und mit dem, man redet, geht vom Antisemitismusvorwurf aus und versucht dann im Prinzip also das werktätige Volk als die Hauptopfer darzustellen und dann meistens das palästinensische Volk oder irakische Volk jetzt in einigen Texten so als Solidarisierungsgruppe zu nehmen. Das finden wir links, genauso dieses Beispiel eben aus dem globalisierungskritischen Spektrum. Also wäre im Prinzip eins die einfachen Hirten, die im Prinzip später Selbstmordattentäter werden, und das wäre auch vollkommen verständlich. Das war von links. Und dieses Beispiel mit dem Giftpilz der Gemeinschaftsersetzung, ja. Das war aus der Rechten. Ja. Ich finde, daran wird auch ganz deutlich, dass rechts viel mehr auch auf jüdische Einzelpersonen sich konzentriert wird. Also das heißt, der Nahostkonflikt ist so eine Möglichkeit, die wir links und rechts finden. Dann ist natürlich auch prinzipiell Kapitalismuskritik oder Antikapitalismus ist auch etwas, was wir in beiden Spektren finden und das beides antisemitisch konstruiert werden kann. Und in Bezug auf jüdische Einzelpersonen, das haben wir sehr stark rechts, also wie mit dem Adorno-Beispiel, aber rechts haben wir auch Dinge, wo es um Vergangenheitsaufarbeitung sozusagen geht und um dieses das Problem der Rechten, dass erinnert wird. Also dass im Prinzip deshalb keine Möglichkeit der unbeschädigten Identifizierung mit nationalen Gruppen möglich ist, dass also so dieses und dann am Täter- und Opferstatus im Prinzip eine Umkehr vorgenommen wird, das haben wir eher auf der, also das sind typisch rechte Argumentationskontexte, würde ich jetzt sagen.
Ja, aber so jetzt Boykottbewegungen gegen Israel, also das BDS, dass
ja, genau.
keine Waren eingekauft werden, also das ist auch an linken Veranstaltungen.
Wo das hätte man, genau. Also das wäre im Prinzip genau diese Boykottbewegung, da haben wir im Prinzip auch eine ganz klare Analogie, kauft keine Waren bei Juden, also das haben wir im Prinzip, kennen wir aus der Geschichte und das kennen wir auch aus den 90er Jahren, Hamburg-Hafenstraße, also transparente Boykotte, also Aufruf gegen Boykotte gegen Staaten und jüdische Gemeinschaften. Also da haben wir im Prinzip genau das ist ganz klar, also das haben wir in der Linken verbreitet. Und wo wir dann tatsächlich also eine ganz starke Identifizierung mit dem palästinensischen Volk, das will ich auch in Anführungszeichen setzen, wiederfinden und dann zu Boykotten von Gruppen aufrufen. Und das ist ja wirklich verbreitet, also nicht nur jetzt in linken Gruppen, aber auch bei linken Intellektuellen. Also da haben wir auch irgendwie Leute, die damit der BDS-Bewegung sich solidarisieren oder auch die Hamas als legitime soziale Bewegung beschreiben, Judith Butler beispielsweise, also was überhaupt eigentlich mit ihrer Theorie nicht konform geht. Also da gibt's dann auch Widersprüche und ich erkläre mir jetzt teilweise auch, also sehr viele Leute aus der Free Speech Bewegung in Amerika, die im Prinzip überhaupt Freedom of Expression befürworten, verpassen es dann aus meiner Sicht, die Grenze im Prinzip bei rassistischen, antisemitischen, homogenisierenden Konstruktionen zu setzen, dass die eben außerhalb der Free Speech im Prinzip fallen. Und deswegen würde ich sagen, sind Leute aus der Free Speech Bewegung oder der Befürwortung da auch sehr empfänglich dafür. Aber wie gesagt, also Butler eben diese, Judith Butler, ich würde sagen, die Hamas im Prinzip als mögliche legitime soziale Bewegung zu beschreiben, also finde ich auf jeden Fall problematisch. Und also das sind im Prinzip auch Leute, die BDS unterstützen. Also jetzt mal unabhängig von der Aussage, wie man die jetzt klassifiziert.
Ja. Ich würde sagen, das war jetzt inhaltlich ein großer Brocken und was das sehr zum Denken anregen kann, eben auch dahingehend, dass man nur wenn man sich generell von Faschismus distanziert, nicht sicher sein kann, sich nicht auch bewusst oder nicht ganz bewusst antisemitisch zu äußern. Also was zum Nachdenken. Ist vielleicht Zeit für eine musikalische Pause, mal zur Auflockerung.
Hallo, willkommen zurück bei Das Mensch, Gianna Queronia. Heute mit Claudia Globisch am Internationalen Tag gegen Faschismus und Antisemitismus.
Ja.
Wir haben gerade voll viel über Argumentationsstrukturen antisemitischen oder was einer Linken verwendet werden, gehört.
Dazu drängt sich bei mir recht schnell die Frage auf, weil die Themen häufig gemeinsam kommen. Wo kann man jetzt Unterschiede bei Antisemitismus und Rassismus sehen?
Ja, also das ist in der Forschung natürlich auch, gibt verschiedene Forschungen dazu und höchst umstritten. Also aus meinen empirischen Analysen, und so würde ich es auch theoretisch fassen, kann man Antisemitismus und Rassismus folgendermaßen unterscheiden. Also Rassismus konstruiert zwei Einheiten, also eine Wir-Gruppe, eine Sie-Gruppe, schreibt der Wir-Gruppe Eigenschaften zu, also ordnet sie sozusagen, also ordnet erstmal die Wir- und Sie-Gruppe zugehörig zum Beispiel zu einer Abstammungsgemeinschaft oder einer Rasse in Anführungszeichen oder einem Volk, einer Kultur, schreibt dem Eigenschaften zu und wertet die eine Gruppe auf und die andere Gruppe ab. Also so wird klassisch auch Zugehörigkeit konstruiert und das heißt, man hat zwei Gruppen, die Deutschen und die Franzosen beispielsweise hat dann, also die sind zugeordnet dem Nationenkonstrukt, man schreibt ihnen Eigenschaften zu, zum Beispiel faul, fleißig oder was auch immer, wertet die eine auf und die andere ab. Also so würde klassisch Rassismus funktionieren, also so eine zweiseitige Unterscheidung, also wir und sie, und die Sie-Gruppe wird abgewertet. Und dabei kann im Prinzip die Wir-Gruppe rassifiziert werden, sie kann völkisch, ethnisch konstruiert werden, aber auch ganz besonders im Ethnopluralismus, der so das zentrale Scharnier der europäischen Rechten ist und das zentrale Ideologieelement. Dort wird immer davon geredet, von der Vielfalt der Kulturen, und dort werden Kulturen aber letztlich auch als Abstammungsgemeinschaften konstruiert und zu einem bestimmten Territorium zugehörig. Und das Territorium wird auch so als natürliche, naturalisiert, als natürliches, dem Volk zugehöriges und zu der Kultur zugehöriges Territorium konstruiert. Und dann entstehen eben solche Konstruktionen wie Deutschland den Deutschen, Türkei den Türken, aber Israelis raus aus Palästina. Es funktioniert mit anderen Gruppen auch so, zum Beispiel Amerika den Indianern. Das ist auch im Prinzip eine Ordnungskonstruktion, die ein bisschen aus dieser klassischen ethnopluralistischen Argumentation rausfällt. Und da sieht man ganz schön, dass der Antisemitismus anders funktioniert. Der Antisemitismus konstruiert, kann nämlich aufbauen auf dieser rassistischen, nationalistischen Konstruktion oder auch ethnopluralistischen Konstruktion, nämlich okay, es gibt eine Ordnung, nationalstaatliche Ordnung, jeder hat seinen Platz in der ethnopluralistischen Argumentation, und für die jüdische Gruppe gibt es aber keinen Platz. Also die jüdische Gruppe wird als Dritter konstruiert. Israel wird auch als Dritter konstruiert. Also das heißt, entweder Israelis raus aus Palästina, aber man sagt nicht, wie oder was, wo, wohin. Auch so mit Konstruktionen, die ich beschrieben hatte, Israel als Staat aus der Retorte, als kein richtiger Staat und auch als kein richtiges Volk, was Anspruch auf Volksstatus hätte. Also damit dem unterliegen im Prinzip Vorstellungen auch von, was ein richtiges Volk ist, das tatsächlich auch immer ethnisch konstruiert wird, als Abstammungsgemeinschaft und nicht über Mitgliedschaft sich regelt. Also das heißt, man hat keinen Demos, sondern einen Ethnos, wie diese Gruppe konstruiert wird. Und das heißt, die nationalstaatliche Ordnung ist so das Grundkonstrukt, und der Dritte hat im Prinzip keinen Platz in der nationalstaatlichen Ordnung der Welt. Und der Dritte ist im Prinzip der Störer mit allen Attributen, die wir vorhin auch besprochen haben, der nationalstaatlichen Ordnung. Und gewissermaßen ist der Dritte auch jemand, der in diesem ethnopluralistischen Weltbild die Rechten sich versichern lässt, dass ihr Weltbild stimmt. Also dass die nationalstaatliche Ordnung quasi stabil ist und die Dritten im Prinzip auch die Fremden sind, die im Prinzip da rausfallen. Also das heißt, das würde ich sagen, ist so ein zentraler Unterschied von der Struktur, also ganz einfach von Rassismus und Antisemitismus. Und dann gibt es verschiedene Arten, wie rassistisch konstruiert wird. Also es ist immer im Prinzip eine Gemeinschaft, also eine Wir- und eine Sie-Gruppe, die zu einem Konstrukt eben Volk, Nation, Kultur, Abstammungsgemeinschaft zugeordnet wird und abgewertet wird oder aufgewertet wird. Und damit würde ich mich natürlich von Rassismuskonstruktionen, die rein auf die biologische Rassenkonstruktion, also rassifizierende Konstruktionen sich beziehen, absetzen. Und ich finde, in den Texten, in den ethnopluralistischen Texten sieht man auch sehr gut, dass die Rechten es nicht so sauber trennen und so ernst nehmen mit der Kultur im Ethnopluralismus, weil sie ja immer sagen, ja, Vielfalt der Kulturen. Aber tatsächlich wird erstens von der Vorrangstellung Europas ausgegangen und gleichzeitig bedeutet natürlich Deutschland den Deutschen, dass Leute, die in der Ideologie des Ethnopluralismus da nicht dazugehören. Also es heißt, sowohl Migrantinnen, Flüchtlinge, aber auch Leute, die als Fremde konstruiert werden, ausgewiesen werden würden. Also das wäre letztlich die Konsequenz. Also bei dem blumigen Vielfalt der Kulturen Begriff, den wir auch von links kennen, also Vielfalt der Kulturen in multikulturellen Konstruktionen. Ich denke auch so an Karneval der Kulturen in Berlin. Vielfalt der Kulturen wird auch in der Linken verwendet und dann ist immer aus meiner Sicht wichtig nachzufragen, ja, was ist es denn für ein Kulturbegriff? Ist der Kulturbegriff über Mitgliedschaft geregelt oder über Abstammung? Gibt es da im Prinzip Dynamik? Gibt es da Heterogenität in der Kultur? Und wie abgeschlossen ist das im Prinzip? Und das heißt also, die neurechte Strategie, so würde ich sagen, auf den Ethnopluralismus zu setzen, ist eben tatsächlich auch neue Anhänger und anderes Wählerpotenzial quasi, wenn man jetzt auf der Parteienebene schaut, zu generieren, um sich so von den Altnazis, die als rassistisch und nationalsozialistisch verschrien sind, abzusetzen und so einen positiven Vielfalt der Kulturenbegriff da entgegenzusetzen. Und in Wirklichkeit ist es tatsächlich so, in vielen Texten verschwimmen dann die Kategorien. Also letztlich ist so ein Volksbegriff, so ein herderscher Volksbegriff, wo die Kultur aus dem abstammenden Volk emaniert, eigentlich die Grundlage. Also von daher ist es nicht nur Kultur, obwohl auch in der Forschung von dem Rassismus ohne Rassen gesprochen wird und vom kulturellen Rassismus, weil er eben stärker auf die Kategorie Kultur setzt. Aber wenn man wirklich in die empirischen Texte und Argumentationen der Rechten reinschaut, dann verschwimmt das sehr oft. Und interessant ist, dass Adorno selbst schon in seinen Elementen zum Antisemitismus das sehr gut beschrieben hat, dass das Changieren zwischen Nationen, Kultur und Rassebegriff eigentlich sehr typisch für ein autoritäres Weltbild und für ein nationalistisches Weltbild ist. Also das heißt, das hat er schon recht früh beschrieben, würde ich jetzt mal sagen. Und das sieht man auch in den heutigen Texten. Also deswegen würde ich das eher als Tarnungsstrategie auch beschreiben und als wirksame Tarnungsstrategie, um auch erstmal sich positiv zu konstruieren, auf den Kulturbegriff zu setzen und damit natürlich auch ganz viele Fremde konstruieren zu können, die dann nicht in diese homogene Gemeinschaft passen. Also das können Arbeitslose sein, das können LGBT-Leute sein, das können Wohnungslose, Obdachlose sein, also jenseits jetzt der klassischen Migrationsflüchtlingskategorie, also die im Prinzip nicht in dieses homogene Abstammungsprinzip passen und die dann eben ja woanders hingehören aus dieser Perspektive. Und gleichzeitig bietet der Ethnopluralismus die Möglichkeit, innerhalb der europäischen Rechten sich zu vernetzen, das als Scharnier zu benutzen und als verbindende Ideologie. Nämlich insofern, dass okay, Deutschland den Deutschen, Frankreich den Franzosen, Österreich den Österreichern, Türkei den Türken und damit im Prinzip jedem eigene Identität, nämlich Abstammungsidentität, zugeschrieben wird, die er haben, in einem bestimmten angestammten Territorium haben darf. Und der größte Feind dieser identitären Ideologie und auf Identitätsgruppen abgezielten Ideologie ist Universalismus, also auch Marxismus. Also so hat es Alain de Benoist, das ist so der führende, also nicht Begründer des Konzepts Ethnopluralismus, aber der führende Neurechte, der Neurechtenbewegung in Frankreich, der das Konzept sehr verbreitet hat. Der hat den Universalismus, den Marxismus so als zentrales Feindbild. Also das heißt, die Leute, die im Prinzip unser Konstrukt, das Vielfalt der Identitäten gibt, in Frage stellen, also unsere Kollektivkonstrukte in Frage stellen, das sind die größten Feinde. Und damit wäre sowas wie der menschenrechtliche Universalismus dann eines der größten Feindbilder dieses ethnopluralistischen Konzepts, das auch schon weit zurück, also auf Henning Eichberg geht, interessanterweise ein Sportsoziologe gewesen, der das Konzept des Ethnopluralismus mitbegründet hat. Und in dem Sinne funktioniert Ethnopluralismus gut als Scharnier und als gemeinsame Ideologie und clasht eben dann, wenn es zu widerstreitenden Konflikten bei Gebietsansprüchen geht oder um Migrationsfragen, dann also das heißt, wenn jeder auf ein anderes Gebiet Anspruch hat, dieser identitären Gemeinschaften, oder wenn im Prinzip es migrationskritische Perspektiven gibt, die Rumänen gehören nicht nach Italien zum Beispiel, dann gibt es auch Auseinandersetzungen innerhalb der Rechten, und das hat ganz konkret auch zu einigen Bündnisbrüchen auf europäischer Fraktionsebene, zum Beispiel des ITS-Bündnisses 2007, um nur ein Beispiel zu nennen, geführt, weshalb ich die Dynamik der europäischen Rechten ganz guten Begriff finde, eben die Dynamik zwischen temporärem Bündnis und solange eben die gemeinsamen Feindbilder passen, solange funktionieren die Bündnisse und sonst clashen sie. Und derzeit haben wir eben in Europa, nicht nur in Europa, gemeinsame starke Feindbilder, weshalb auch in der gesamten Politik, europäischen Politik ganz stark auf Flucht, Migration als Feindbild gesetzt wurde, um dieses gemeinsame Feindbild, also um darüber Politik zu machen und damit im Prinzip dieses gemeinsame Feindbild auch zu etablieren und bestehen zu lassen und damit einfach auch ein starkes Bündnis zu etablieren. Und wie wir jetzt auch an der österreichischen Situation sehen, wurde ja dieses gemeinsame Feindbild auch von erstmal nicht rechten Parteien aufgegriffen und verbreitet und die im Prinzip mit ähnlichen Feindbildern gearbeitet haben und das ja in der Bevölkerung durchaus Wahlerfolge und Zuspruch hatte. Also das heißt, dieses gemeinsame Feindbild ist nicht nur was wir an den rechten Rändern, an denen, was wir so gemeinhin als extreme Rechte beschreiben würden, sondern das haben wir in der Mitte der Gesellschaft also die eben nicht weiß ist. Also deswegen würde ich mich auch gegen jegliches Extremismusmodell, das irgendwie sagt, hier Links-Rechts-Extremismus, wehren und sagen, auch die gesamten empirischen Einstellungsforschungen sagen uns, die Ideologiemuster gibt es im Prinzip gesellschaftsweit, eben mit unterschiedlicher Häufigkeit und Ausprägung, aber das haben wir auch in der Mitte der Gesellschaft und gerade jetzt politisch und wahlpolitisch, also wird gerade mit diesen gemeinsamen Feindbildern erfolgreiche Politik gemacht, erfolgreich im Sinne von Wählerstimmen, ja.
Auf europäischer Ebene ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass die Außenfeinde funktionieren, weil wenn man wieder auf dem Punkt ist, wo jeder sagt, aber wir sind die Besten, wird es schwieriger, sich zu verstehen.
Ja.
Und weil du auch über die Dynamik der Rechten geredet hast, das ist ja auch der Titel von einer Veranstaltungsreihe. Magst du was zu der Veranstaltungsreihe auch sagen? Weil die wird auch auf Radio Freirad ausgestrahlt.
Stimmt, ja. Ja, aktuell also haben wir eine Veranstaltungsreihe, die heißt nicht die Dynamik der europäischen, sondern die Dynamik der gegenwärtigen Rechten. Also die Dynamik der europäischen Rechten, das war ein Buch, das wir herausgegeben haben, schon 2011, und da wird es jetzt dann auch wohl eine Neuauflage geben, also aktualisierte Auflage mit anderen Autorinnen. Die Vorlesungsreihe oder Veranstaltungsreihe, die Dynamik der gegenwärtigen Rechten, ist eben eine derzeitige Veranstaltungsreihe an der Universität Innsbruck in Kooperation mit ganz vielen Partnerinnen, ganz unterschiedlichen Instituten an der Universität, Plattformen, dem MCI, dem Radio Freirad und verschiedenen Fachschaften und Fakultäten und zusammen auch organisiert mit der Grünen Bildungswerkstatt. Das Veranstaltungsprogramm versucht eben über die Dynamik der gegenwärtigen Rechten aufzuklären und überhaupt also zu erklären, aufzuklären und ein Bild zu geben, was denn die Dynamik der europäischen, nicht der europäischen, der gegenwärtigen Rechten bedeutet. Und dazu haben wir seit letztem Sommersemester unterschiedliche Referentinnen eingeladen, die eben denen gemeinsam ist, dass sie im Rechtsextremismus die extreme Rechte nicht nur an den Rändern verorten, sondern eben das als Gesellschaftsverhältnis auffassen und über die einzelnen Ideologieelemente der Rechten in unterschiedlichen Kontexten, Länderkontexten, Gruppen, Gesellschaftsspektren sprechen. Und dann haben wir unterschiedliche Länderfoki, also letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Ungarn, Frankreich und Deutschland als Fokus. Dieses Jahr haben wir Russland, Österreich und USA, genau, als Länderfokus. Und dieses Semester haben wir sehr stark auch Antigenderismus und Demokratie und Maskulinitätskonstruktionen als einen Schwerpunkt. Also da einige Vorträge dazu, aber gleichzeitig haben wir auch immer, also im letzten Sommersemester, aber auch jetzt im Winter, im Dezember wieder Vorträge zur Bildungsarbeit und zur Frage eben, wie kann man wie sieht denn Rechtsextremismus in der Bildungsarbeit aus? Wie sieht denn Rechtsextremismus kritische Arbeit in der Bildungsarbeit aus? Also um auch so eine Schnittstelle der Vermittlung zwischen Wissenschaft, Bildungsarbeit und Praxis im Prinzip zu bieten. Und genau, und dann haben wir also ganz tolle Rednerinnen heute. Gestern war eine Veranstaltung Bernhard Weidinger in der Bäckerei. Also das ist vielleicht auch zum Konzept, das findet an der Universität und auch in der Bäckerei statt, um unterschiedliche Spektren auch nochmal anzusprechen. Und genau, auf jeden Fall Bernhard Weidinger gestern in der Bäckerei mit zu dem Thema Burschenschaften, auch ein ganz, ganz aktuelles Thema, wenn wir auch die aktuelle Regierung angucken und die Burschenschaft
zukünftige.
zukünftige, ja, muss man ja noch sagen, und deren Verwicklungen, genau, und da einfach nochmal eine Aufklärung zu den völkischen Verbindungen. Das war zusammen mit einer Ausstellung auch konzipiert, also das wäre vielleicht noch zur Veranstaltungsreihe zu sagen, das ist eine begleitende Ausstellungsreihe von Studierenden des Forschungsprojekts des letzten und vorletzten Semesters gibt, die sich mit Rechtsextremismus in Österreich beschäftigt haben und neben Abschlussarbeiten dazu also empirisch geforscht haben und Plakate erstellt haben zu ihren Forschungsergebnissen. Und die waren eben einerseits im Foyer der SOWI ausgestellt und sind derzeit in der Bäckerei noch zu sehen. Also wer da nicht bei der Ausstellungseröffnung gestern da war, der kann sich die noch bis zum 21. November dort anschauen, neben dem Café, und ebenso diese Forschungsergebnisse der Soziologiestudierenden sich nochmal anschauen. Genau, und sonst haben wir im Prinzip noch Ruth Wodak, auch ganz prominent dabei im November, die ja mit ihrem Buch Politics of Fear recht bekannt, medial präsent war. Stefan Hebenstreit zu rechten Ideologien und Fußballszenen, Fußballfanszenen auch wieder so eine, vielleicht für viele auch sehr interessant, so in der praktischen Arbeit auch selbst tätig. Und Heike Radwan, die eben was zur geschlechterreflektierenden Prävention von Rechtsextremismus machen, auch eine ganz interessante Kollegin aus Berlin, die eben auch Soziologin, aber an der Schnittstelle zwischen Bildungsarbeit und Soziologie arbeitet. Und dann im Januar haben wir noch drei Vorträge, also einerseits eben zum Antigenderismus und Demokratie von Birgit Sauer. Dann freue ich mich sehr auf Norbert Finch, der zur Alt-Right und Trump und der amerikanischen Rechten sprechen wird und da wirklich einer der Experten ist. Und am 23.01. ein Innsbrucker Kollege Paul Scheibelhofer, der zu Maskulinitätskonstruktionen und restriktiver Flüchtlingspolitik was sagen wird. Also da sieht man schon das Thema Maskulinität, Geschlecht und Geschlechterverhältnis und Gewalt spielt eine Rolle bei der Erklärung von rechten Einstellungen. Und da haben wir so den Fokus